Willkommen im Bistro Bonanza. In diesem Podcast sprechen wir über Themen aus dem wilden Westen der Gastronomie. Von Food über Nachhaltigkeit bis Recruiting. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Willkommen zu einer neuen Episode aus dem Bistro Bonanza. Mein Name ist Hans Wagner und heute wird es fantastisch. Denn wir haben zwei tolle Gäste aus der Food & Beverage Branche bei uns, die nicht nur Experten auf ihrem Gebiet sind, sondern auch leidenschaftliche Sportfans. Gemeinsam werden wir in die Welt der Fußball-Europameisterschaft und des Sportbusiness eintauchen und einen Blick darauf werfen, wie sich sportliche Großereignisse wie die EM auf die Gastronomie und die Getränkeindustrie auswirken. Ich freue mich auf spannende Einblicke, interessante Anekdoten und vielleicht den einen oder anderen Geheimtipp für die perfekte Fußballparty. Platz genommen haben heute Daniel Strauch, Geschäftsleiter bei Coca-Cola Euro-Pacific Partners, und Arnd-Rohne Thomas, Vorsitzender der Geschäftsführung des führenden Sport- und Event-Caterers Aramark. Herzlich willkommen, ihr zwei.
Hi, Hannes.
Vielen Dank für die Einladung. Danke.
Wir beginnen wie jedes Mal mit einer kleinen Auswahl von Entweder-Oder-Fragen. Wir würden mit dir beginnen, Arnd. Torwart oder Stürmer?
Torwart.
Daniel, Heim- oder Auswärtsspiel?
Heim.
Bier oder Limo?
Oh, Fangfrage. Radler.
Mit oder ohne Eiswürfel?
Mit Eiswürfel.
Sitzplatz oder Stehplatz?
Sitzplatz.
Bratwurst oder Currywurst?
Auf jeden Fall Currywurst.
Auswärts- oder Heimtrikot?
Heimtrikot.
Live im TV oder im Stadion?
Safe im Stadion.
Sehr gut. Ja. Spanien ist Europameister. Frage an euch, war das zu erwarten oder welche Mannschaft, natürlich neben der deutschen Mannschaft, war euer Favorit?
Ja, ich kann einmal gerne beginnen. Ich meine, retrospektiv ist es immer einfach zu sagen, ja, Spanien war schon der Geheimfavorit oder auch mein persönlicher Favorit. Ich habe ein bisschen mit England tatsächlich geliebäugelt. Aber wenn du siehst, Spanien hat alle 7 Spiele gewonnen. Habe hier auf der Anfahrt gerade noch einen Bericht gehört, dass alle 15 Tore live aus dem Spiel oder im Spiel geschossen wurden. Also das zeigt auch schon die spielerische Qualität. Und wenn du dann siehst mit Jamal als 16-jähriger jüngster Torschütze, und habe auch nachgelesen, er war der jüngste EM- und WM-Finalist und hat den Rekord von Pelé gebrochen. 1958 waren ihm 17 Jahre in Schweden. Also ja, wie gesagt, hätte England auch ein Stück weit gegönnt, aber letztendlich dann hochverdient aus meinem Blickwinkel. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Arnd, aber...
Absolut, also ich war auch relativ zeitnah schon bei den Spaniern, natürlich erst bei den Deutschen. Ich hätte den Deutschen auch wahnsinnig gegönnt, haben auch gefightet bis zur letzten Minute und haben wahnsinnig viel auch getan innerhalb der ganzen EM. Die Holländer, obwohl die relativ zaghaft reingekommen sind, fand ich dann auch irgendwann sehr, sehr spannend. Und nicht zuletzt natürlich auch wegen den Fans. Ich meine, was die gemacht haben, war natürlich auch klasse. Dieses Links-Rechts-Tanzen von zig Zehntausenden in irgendwelchen Fanmeilen. So war schon atemberaubend zu sehen. Aber klar, ich meine, natürlich auch so Mannschaften wie, und das muss man auch ganz klar sagen, Georgien, die haben mich total überrascht. Die meisten mussten erstmal fragen, wo ist denn Georgien eigentlich? Wo liegt denn das überhaupt? Und dafür haben die wirklich super, super abgeliefert. Und nochmal, ich gönn's den Spaniern wirklich von Herzen. Nicht zuletzt, weil ich dann mit einem spanischen Freund auch beim Finale sein konnte.
Stimmt, du warst ja im Stadion. Wie war da so die Stimmung beim Finale?
Naja, wir hatten dann das große Glück, mit spanischen Trikots mehr bei den Engländern zu sitzen. Aber auch da, das hat das genau das gezeigt. Da war das war super. Da waren alle am Feiern. Da waren keine wirklichen Fights, sondern so das wirklich sehr sehr auf einer sehr sehr tollen Augenhöhe. Und die englischen Fans auch wirklich klasse. Die haben so dermaßen krachen lassen, aber natürlich auch im Gegenzug, und das war das Schöne, wir konnten immer dann so rüber in den spanischen Block auch schauen, die haben auch sehr, sehr gut gekontert, auch wenn sie weitaus weniger waren als die Engländer. Und das Spiel selber, naja, das ist also wirklich, das ist ein Niveau, das ist kaum zu toppen. Also WM wird sicherlich sehr, sehr spannend werden.
Also kann das auch nur bestätigen, an was du sagst, wenn auch das Glück, im Stadion anwesend zu sein. Und ich meine, es waren 70% englische Fans und 30%, das passt auch zu dem, was du so plus minus sagst. Aber die 30% Spanier haben für ihre Verhältnisse ganz, ganz gut dagegen gehalten. Aber England ist natürlich schon imposant, England einmal live zu sehen, die englischen Fans live.
Das heißt, du warst auch im
Stadion? Ja, wir waren auch im Stadion, genau, richtig, ja. Genau, über Coca-Cola.
Ah, okay, ja. Cool. Gehen wir mal ganz zurück zum Fußballthema. Habt ihr denn früher auch mal selbst Fußball gespielt?
Also ich würde die Frage mit Ja beantworten. Anders formuliert, ich bin glücklich mit dem, was ich jetzt mache. Also das hat dann nicht für die Profikarriere gelangt und das ist auch gut so. Passt.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nie bei Fußball dabei gewesen. Also das hat mich als Jugendlicher und als Kind nicht getoucht, absolut nicht. Ich habe es mal irgendwann ein bisschen mit Handball versucht, aber das war auch eher schlecht als recht, das Ganze. Nee, ich weiß, dass mein allererstes Spiel tatsächlich seinerzeit noch auf Schalke gewesen ist, was ich als Kind habe sehen dürfen, mein erstes wirkliches Bundesligaspiel. Aber dann hielt sich das auch sehr, sehr in Grenzen. Also ich habe auch nicht viele Spiele besucht in der Vergangenheit, aber natürlich durch den Beruf bedingt sieht es ein bisschen anders aus, sodass ich jetzt schon mehr Freude dran gefunden habe. Also selber spielen eher nicht, zuschauen sehr gerne.
Gabst du auch so Helden in eurer Jugend?
Boah, gute Frage, du. Ich war nie so derjenige, der konkret nach Helden dann geschaut hat. Also ich hatte jetzt nicht den Pelé oder den Beckenbauer. Jetzt komme ich aus dem Süden, aus der Stuttgarter Region. Und deshalb ist mein Heimatverein der VfB Stuttgart. Dieses Jahr sind wir sehr selbstbewusst als Vizemeister. Ganz, ganz unerwartet. Aber so den einen Helden, den gab es jetzt für mich nicht. Aber natürlich hast du schon jemanden wie Beckenbauer, was ich erwähnte, zu dem man dann doch dann hochschaut. Aber war eher so der Vereinsmensch eher. Mhm. Weiß nicht, was bei dir war, Arndt.
Ja, ich habe natürlich, ich meine, das war immer so dieses Atemberaubende, was man ja schon gesehen hat, waren, weiß nicht, wenn Klaus Fischer irgendwelche Fallrückzieher gezaubert hat in so Zeiten. Ich meine, heute sehen die Jungs ja auch ein bisschen anders aus auf dem Feld und die Technik auch eine ganz andere ist und die Plätze auch anders aussahen. Das war schon atemberaubend. Das war auch nicht der eine Einzelne, aber ja klar, man hat immer so ein paar Szenen, ich sag mal das Riesenfoul seinerzeit an Ewald Lien, wo er den Oberschenkel und dann sich dabei aber auch gleichzeitig noch beschwert hat. Und so. Das vergisst man natürlich nicht. Ne? Aber so den wirklich ganz konkreten Helden, nein.
Kommen wir zurück zur EM. Mhm. Ihr seid ja von Coca-Cola aus da offizieller Partner. Vielleicht kannst du uns ein bisschen darüber was erzählen.
Also erstmal sind wir froh, dass wir offizieller Partner waren und für die Erfrischung dann vor Ort in den Stadien und auch in den Host Cities und den Fan Areas sorgen durften. Für uns ist, wenn für solche großen Events, wenn Menschen mit positiven Emotionen zusammenkommen, dann ist das für uns eigentlich das Highlight und das ist auch dafür, wo die Marke Coca-Cola mit allen Subbrands dafür steht. Ich glaube, wenn wir jetzt nochmal sehen, wir hatten 51 Spiele mit 2,7 Millionen Besuchern, plus nochmal die Besucher dann in den Fanzones aus 120 Ländern, dann zeigt es doch einmal eindrucksvoll, wie Sport verbindet und ich will nicht politisieren und das machen wir auch als Coca-Cola nicht, weil es ist nicht unsere Art ist, aber ich glaube, in der aktuellen Zeit ist es gut, dass der Sport wieder Menschen verbindet und zusammenbringt. Und du hast ja gerade gesagt, mit Schottland, die schottischen Fans, die so eine Leichtigkeit in unser Land gebracht haben und die holländischen Fans, was du in Hamburg und Berlin gesehen hast, dieses Links-Rechts, glaube ich, tut uns als Nation dann doch ganz gut. Letztendlich ist es so, dass Deutschland für Coca-Cola Euro-Pacific Partners das größte Land ist und damit auch das wichtigste Land und damit auch einhergehend eine gewisse Erwartungshaltung war. Und da kleine Insights, wir hatten 70 Kolleginnen und Kollegen, die sich schon über ein Jahr im Voraus und ein Jahr ist eigentlich schon jetzt relativ knappe Vorbereitungszeit ausschließlich auf die EM vorbereitet hatten. Und jetzt könntest du fragen, okay, was haben die denn gemacht? Ticket macht ja irgendjemand anderes und Getränke ist ja Stadion Aroma, können wir Getränkelieferantenpartner, also bei der Bundesliga genau ähnlich, und das werden wir schon hinbekommen. Aber dazu gab es dann diese ganzen, die Fanzones, die aktiviert werden mussten. Wir hatten Equipment Manager, wir hatten Host City Manager. Das waren dann die Personen, die also nicht nur die Fan Areas aktiviert hatten, sondern auch die Bereiche, die Städte. Also wenn du dann in Stuttgart bist oder in München, dass die ganze Stadt aus Coca-Cola View heraus aktiviert ist. Das geht los, wenn du am Flughafen ankommst, dann die Coca-Cola Aktivierung hast, bis hin zum Hotel und dann letztendlich dann in der Fanzone dann oder letztendlich im Stadion. Also da hatten wir relativ viele Aktivierungsmöglichkeiten. Mhm.
Kannst du vielleicht ganz kurz nochmal erklären, was du mit Aktivierung meinst?
Ja, Aktivierung ist sehr konkret bei uns. Wir hatten, wenn du differenzierst zwischen dem Handel- und Außerhausmarkt, so schauen wir auf den Markt und du hast im Handel dann die Aktivierung gesehen. Da waren diese übergroßen Coca-Cola Zero-Bälle, die ihr vielleicht gesehen habt, mit Coca-Cola und Powerade, dann die zwei großen Marken im Rahmen des kalorienreduzierten Sortiments, was wir damit auch pushen wollten, was du an den Litfaßsäulen gesehen hast und an den Bandenwerbungen. Und im Außerhausmarkt, du gingst von dem Tischaufsteller beim Gastronomen über unterschiedlichste Gewinnspiele. Wir hatten eine Außerhausmarktkampagne, die dir mit Drohnen dann gezeigt hat, den Weg zur nächsten Coca-Cola Zero. Also da waren spannende Aktivierungen dabei. Letztendlich ging es darum, um Frequenz zu schaffen und auch werthaltiges Wachstum für unsere Partner und für uns dann gemeinsam, und es nicht ausschließlich auf diese 4 Wochen kanalisiert, sondern nachhaltig im Sinne von ökologisch, deshalb war sehr, sehr viel digital, aber auch natürlich auch nachhaltig im Sinne der wirtschaftlichen Tätigkeit.
Gab es da besondere Highlights, die du da hervorheben kannst, oder deine persönlichen Favoriten?
Ja, also Highlights hatten wir tatsächlich super viele. Unsere DNA ist ja, Shopper zu aktivieren. Dafür stehen wir mit Coca-Cola und Shopper zu begeistern. Du kennst unseren Polarbären, ein Weihnachten und den Weihnachtstruck, den alle kennen. Und genauso ist es auch bei Fußball-Events. Wichtig ist für uns, dass wir die Inzidenz erhöhen. Das heißt, wie viele Menschen trinken denn überhaupt eine Coca-Cola oder irgendeine andere Marke? Das könntest du übersetzen mit einem Käuferpotenzial. Also 100 Menschen trinken irgendwie, haben Durst, und wie viele trinken dann irgendwie ein Getränk aus unserem Haus? Und wenn wir jetzt aber schauen, konkret auf die EM, dann waren die Marketingaktivitäten vor der EM ausgerichtet und dann während der EM. Und konkret war es dann im April und Mai, hatten wir eine Kampagne, die nennt sich Deine Chance auf ein Ticket. Da konntest du stündlich 2 UEFA-Tickets gewinnen für unterschiedliche Spiele. Im Mai hatten wir dann eine Kampagne mit Hol dir deine Sammeldose. Da waren wir glücklich, dass wir auf der 0,33er Coca-Cola-Dose dann die Embleme der Nationalspieler abbilden durften. Ich hoffe, ihr habt sie fleißig gesammelt. Ich weiß nicht, ich kann mich noch daran erinnern, als Jugendlicher hatten wir auch diese Bundesliga-Dosen. Die kennt ihr vielleicht auch noch, diesen Coca-Cola-Bundesliga-Kalender. Das war ein Riesenthema, um Shopper zu generieren und diesen Sammelaspekt und vor allen Dingen die Vorfreude dann zu steigern. Und dann im Juni und Juli hatten wir die Kampagne Believing It's Magic, den Geschmack, den du dir letztendlich verdient hast, wo wir dann wirklich dann tatsächlich im Spiel waren. Zahlen nochmal ganz kurz. Wir hatten 53.000 Outlets aktiviert. Also schon eine Riesenzahl. 53 Handel- und Außerhausmarkt. Davon waren, 38.000 im Außerhausmarkt. Das siehst du die Gastronomen, auch die Systemgastronomie bei euch. Und da haben wir auch relativ viele Outlets aktiviert. Nach meinem Kenntnisstand waren es über 400. Also da war es, wie gesagt, die Aktivitäten davor ausgerichtet und dann danach.
53, nur damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, wie grundsätzlich die Dimensionen dann sind. Wie viel wird es insgesamt geben?
Wie viel Marketingaktivitäten und wie viele Outlets?
Ja, genau.
Ja, wir haben ungefähr 250.000, 300.000 Outlets in Gänze. Aber du musst sehen, die Discounter beispielsweise, die machen in der deutschen Handelslandschaft relativ viel aus. Und die hast du nicht aktiviert, weil ich nehme es mal Lidl, als Hauptsponsor, die hatten ihre eigene Kampagne. Und wenn du dann siehst, überwiegend im Außerhausmarkt, du siehst ja die Ratio von 53.000, waren knapp 40.000 im Außerhausmarkt. Und das ist ja auch dort, wo unsere Gäste, die 120 Nationen, die alle anwesend sind, dann letztendlich waren, nämlich in den Kneipen, in den Bars, in den Restaurants. Und dann aber auch ein spannender Kanal in der Systemgastronomie. Wir haben es geschafft, über 400 Aramark-Outlets beispielsweise zu aktivieren und dann auch den Durchschnittsbon zu erhöhen und da die Vorfreude zu steigern. Aber wir hatten auch noch Toni und Felix Groß als Markenbotschafter aktivieren können und haben da ganz viel zum Thema Inklusion durchgeführt, auch sehr medial stark gewesen. Also waren viele Highlights, kannst gar nicht auf eins konzentrieren, das schon gemerkt, ja. Aber davon leben wir, was ich sagte.
Ja. Genau, Aramark gehört ja auch zu den wichtigen Playern in diesem Turnier, beziehungsweise war auch eng involviert. Wie hast du die EM erlebt, Arndt?
Ja, also im Vorfeld sicherlich mit extrem viel Anspannung, natürlich alle, wie wir da waren, weil also nicht, dass wir uns ein Turnier in der Größe nicht zutrauen, sondern wir haben ja die WM auch schon sehr, sehr erfolgreich vor einigen Jahren gemanagt. Aber es ist halt schon so, dass die Stadien so ausgelost worden sind seitens der UEFA, dass es für uns extrem viel in relativ kurzer Zeit gewesen ist. Und wir alle wissen ja, wie das im Moment so aussieht, Personalbeschaffung und Aushilfsbeschaffung dergleichen auch. Das war sicherlich so unser ganz, ganz großes Thema, was wir hatten. Wir hatten so ähnlich, nicht in der Größe, aber auch ein Projektteam schon ein Jahr vorher aktiviert auch, die sich tatsächlich nur darum gekümmert haben, die auch wirklich die Schnittstelle zur UEFA immer wieder gewesen sind, weil das war extrem wichtig, da ganz kurze Wege zu haben mit einem kurzen Austausch. Naja, und am Ende des Tages natürlich auch eine tolle EM einfach zu erleben. Und das war schon immer so, wir sind halt ein People's Business und wir leben von unseren Mitarbeitenden, und die auch mit abzuholen, auf die Reise zu nehmen, im Prinzip so, wie Daniel auch gerade sagte, mussten wir das natürlich auch intern machen. Wir müssten intern die Werbung machen. Habt ihr Lust, in einem Stadion dabei zu sein? Und das heißt aber auch mitzuarbeiten, nicht zuzuschauen, sondern mitzuarbeiten. Und naja, und nicht zuletzt so Dinge wie Akkreditierung oder so, die einen immer wieder nervös machen, weil was passiert, wenn 20 Mann nicht kommen? Sondern kleine Anekdote, wie schwierig es ist, Mitarbeiter zu bekommen, während dann Deutschland gespielt hat auf einmal. Das hatten wir vorher natürlich nicht so geplant, aber dass dann auf einmal die Absagen reingekommen sind, noch und nöcher, weil parallel Deutschland stattgefunden hat, das konnte man natürlich vorher nicht berechnen. Ansonsten, wir sind rein mit einem wirklich tollen Projektteam, das muss man einfach so sagen, die haben das super gemanagt auch, so dass wir schon relativ früh schon sehr klar darüber waren, was wir machen, was wir also direkt anbieten werden in diesen ganzen Concessions, in diesem Public-Bereich auch. Auch natürlich die Zusammenarbeit mit Coca-Cola an der Stelle, wahnsinnig wichtig auch, weil diese Mengen, die da einfach durchlaufen, das sind halt Millionen von Fans, die wir irgendwo verköstigt haben, die müssen auch erstmal gehandelt werden und die müssen erstmal von A nach B gebracht werden. Die müssen, man muss sich das natürlich schon vorstellen, irgendwann muss eine Flasche oder ein Fläschchen von einem Standort zum anderen hinkommen und das mit einem Truck, mit Zügen, dann irgendwann per Hand dann noch getragen, dann muss das noch gekühlt werden, dann müssen sie Kühlmöglichkeiten geben und das natürlich in Stadien, die zum Teil auch schon älter sind oder unter Denkmalschutz stehen, so wie in Berlin zum Beispiel auch. Und wo man natürlich dann immer die Schnittstelle hat, zum einen, klar, mit einer Firma wie Coca-Cola zusammenzuarbeiten, mit der UEFA, aber auch mit dem Stadion natürlich, ne? Die alle super unterstützt haben. Und das hat man auch von Anfang an gemerkt. Es hatten alle wahnsinnig Bock drauf. Das hat man wirklich gemerkt von Anfang an. Es war nie irgendwo so ein Grundgedanke, ach, wie soll das denn jetzt alles werden? Wie soll das alles gehen? Nee, das war immer extrem lösungsorientiert. Alle Schwierigkeiten wurden gemeistert. Und ich hatte es dir ja vorhin schon mal kurz gesagt, alleine, wenn ich mir vorstelle, dass sich nicht mal einer einen Finger geklemmt hat. In all dieser Zeit, das sind für uns natürlich, ich meine, das Health and Safety ist extrem wichtig, People's Business. Da ist nichts passiert, gar nichts. Also, und ich rede ja noch nicht mal von irgendwelchen Sicherheitsverstößen. Ne? Ich meine, das ist wirklich, es war eine tolle EM, muss man einfach so sagen.
Hattet ihr bei eurem, ich nenne das jetzt auch mal Kompetenzteam oder Organisationsteam, ja, waren das Leute aus der Firma, die sich dafür bereit erklärt haben, das zu machen? Oder kamen noch Leute dazu? Wie war das da?
Ja, also letztendlich ist es ein hybrides Modell. Mhm. Also es waren aber überwiegend Kolleginnen und Kollegen, die aus ihren täglichen Jobs in dieses Fanprojekt hineingegangen sind, was ja eine einmalige Erfahrung ist, dass du da ein Jahr in der Vorbereitung für die mitwirken darfst. Und wir gemeinsam, also mit den operativen Teams, haben dann schon frühzeitig beispielsweise einen Joint-Demand-Plan, wie man dann neudeutsch dazu sagt, durchgeführt, um genau sowas zu bewerkstelligen. Wann brauchen wir denn wie viele und vor allen Dingen welche Getränke an welchem Standort? Also die Logistik, ich meine, ihr habt 31 Spiele von 51 durchführen dürfen und wir haben 23 regionale Lager und das musst du irgendwie managen, dass da die richtigen Produkte sind. Und nach meinem Kenntnisstand gab es keine Out-of-Stock-Situation, was super ist und was nicht der Standard ist. Das spricht für die Strategie und die professionelle Vorbereitung, die unsere Unternehmen alle hatten, auch zusammen mit der UEFA und mit allen Partnern. Und das ist das, was du gesagt hast. Und wenn du siehst, dass dabei auch zum Glück toi 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 keine Unfälle passiert sind, die uns bekannt sind, dann ist es das größte Asset. Ja, und jetzt ist gerade die Frage, jetzt gehen die Kolleginnen und Kollegen wahrscheinlich mit einem lachenden und weinenden Augen wieder in ihren alten Job zurück. Aber damit positionierst du dich ja auch bei so einem großen Konzern wie bei uns, wenn du ein Jahr so ein Projekt mitgemanagt hast, sicherlich dann auch für weitere Aufgaben. Und die Kolleginnen und Kollegen, die kamen überwiegend aus den Regionen, weil die brauchst du auch. Du brauchst jemanden, der sich in München auskennt, der sich in Stuttgart auskennt, der sich in Berlin auskennt, in den Areas, was ich sage, diese Fanzone-Areas und Host-Cities zu aktivieren. Wenn du da mich nimmst, der von null in Hamburg anfängt, dann ist es sicherlich nicht die richtige Strategie. Aber es war schon eine logistische Meisterleistung, das zu managen.
Wie muss man sich das dann vorstellen? Also plant man dann ein Jahr vorher schon, was ich brauche grundsätzlich? Oder war es erwartbar, was passiert? Und wie ist das dann, wenn man schnell nochmal was braucht, sozusagen an Getränken? Und
ja, du hast ja grundsätzlich, kennen wir ja die Kapazitäten der Stadien, die wir da betreuen. Also wir wissen, das ist natürlich der Vorteil, wir haben kein Public Viewing gemacht, wir waren in unserem Mikrokosmos der Stadien, da sind wir die Vollprofis, da wussten wir genau, so und so viele Leute passen rein. Es war relativ früh, war klar, das wird voll. Davon kann man ausgehen und dann ist das eine einfache Rechnung dann aus Erfahrungswerten heraus. Wobei man natürlich immer noch sagen muss, der Unterschied zwischen der EM und den normalen Fußballspielen ist natürlich auch da. Ne? Also die EM ist halt mehr der Eventcharakter. Man hat ja auch viele Familien wirklich gesehen, die dabei waren und nicht nur den in Anführungszeichen klassischen oder typischen Fußballfan. Und das haben wir auch schon sehr früh einkalkuliert und auch viel in Diskussionen, also auch mit Partnern zusammen und so, wie seht ihr das und so, liegen wir da richtig, dann kommt man in die dritte, in die vierte Nachkommastelle irgendwann natürlich auch. Und das eine ist ja natürlich klar, bei Produkten wie Coca-Cola, die sind verpackt, die sind verschraubt, die sind in der Kiste und alles, aber natürlich bei den ganzen frischen Produkten, die wir dann auch haben, ist das dann natürlich nochmal ein ganzes Eck herausfordernder. Im Food-Bereich ist es natürlich schon so, da ist das noch mehr just in time, als dass man groß Lager anlegen kann. Das war zum Teil herausfordernd, ja. Aber nochmal auch da wieder die Erfahrungswerte, die da gewesen sind, haben uns wahnsinnig geholfen.
Ja, wir hatten ergänzt mit dem, was du sagst, sicherlich noch ein, zwei unbekannte Variablen. Und jetzt wirst du schmunzeln, das Wetter. Genau. Und es gibt dann doch einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Verzehr von Kaltgetränken und dem Wetter. Und wir erinnern uns, Public Viewings wurden abgesagt. Das Deutschlandspiel mit den gussartigen Regenfällen in Dortmund. Die aktuellen Zahlen, die wir haben, ist, dass jeder zweite Konsument einen Softdrink aus unserem Haus genommen hat. Aber ja, ein Stück weit unter den Erwartungen, so offen muss man sein. Also wir haben mit ein bisschen mehr gerechnet. Wir haben ja beide Unternehmen eine hohe Sportexpertise und Kompetenz. Das ist ja nicht das erste Event, was wir beide austragen. Da greifen wir auf Erfahrungen zurück. Aber diese variable Wetter, es hätte ja auch genauso ins Gegenteil drehen können. Du hast 35, 38 Grad, einen Hochsommer und dann kann es wieder eng werden mit der Logistik. Deshalb, im Moment, toi, 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 hat es ja ganz gut funktioniert. Wir hatten keine Out-of-Stock-Situation, aber du hast schon ein paar Variablen. Auch dafür gibt es Szenarien. Also der LKW ist dann schon ready. Es ist nicht so, dass wir dann die Anlage anschmeißen und dann erst anfangen, Wasser zu produzieren. Aber ja, ich sag mal, 80% kannst du vorbereiten, Ando, oder?
Also, absolut, ja, absolut. Und Wetter, vor allen Dingen, diesmal hat man es ja so richtig gemerkt, das hat ja gefühlt alle 10 Minuten gewechselt. Also wenn man tatsächlich immer mal wieder so die ein oder andere Wetter-App oder so bemüht hat, und dann sag mal, da stand doch vorhin was ganz anderes. Also im Prinzip am besten immer gleich einen Screenshot machen und zu gucken, wie es vor 10 Minuten eigentlich ausgesehen hat. Und das ist natürlich ganz klar. Das ist immer, dann weißt du nicht, was passiert, wenn ein Spiel abgebrochen wird. Auch mit einem Schlag jetzt alle dann nochmal zum Essen kommen, weil vielleicht auch ein bisschen kälter ist und sich freuen, wenn sie was Warmes zum Essen bekommen. Das ist dann schon spannend, weil gleichzeitig schon wieder Vorbereitungsaufgaben für nach der ersten Halbzeit anstehen und so weiter und so fort. Das bringt den Kuddelmuddel natürlich auch rein, aber auch da nochmal toi, 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 da sind alle super aufgestellt gewesen und wussten damit auch umzugehen.
Ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass so eine Spielverlängerung, ja. Ja, also nochmal zwei kurze Halbzeiten und eventuell dann nochmal Elfmeterschießen und so weiter, wo man vielleicht schon im Vorfeld überlegt hat, ach, heute kann ich um so und so viel Uhr gehen und dann zieht sich das noch bis in die Nacht.
Oder wartet die Regenpausen. Musst du dich auch drauf stellen, die müsst ihr nicht gewartet wahrscheinlich.
Ja, und man darf ja auch eines dabei nicht vergessen, ne? Man hat ja auch eine höchste Arbeitszeit, ne? Also das kommt ja nun mal auch dazu, ne? Und dann ist vielleicht schon der ein oder andere Kollegin, die dann irgendwann sagen müssen, ich muss jetzt aufhören, weil ich bin jetzt am Limit angekommen, ich darf nicht mehr länger arbeiten und dann ist das auch so. Und auch dafür muss man einen Plan B haben, dass man natürlich noch, ja nicht eine zweite Schicht, aber nochmal Leute im Petto hat oder vorhalten kann, die man dann zum Einsatz bringen kann. Ne? Das ist immer wieder die größte Herausforderung. Verlängerung, Elfmeterschießen, das ist natürlich, dann wird's schon eng. Ja.
Was wir noch hatten, fällt mir gerade ein, das war ja auch spannend, wenn du dir den Absatz von Getränken anschaust, alkoholfreie Getränke versus Getränke mit Alkohol, also Bier, was dann ja im Stadion ausgeschenkt wurde, von den Spielpartien. Also wir haben schon gesehen, mit unterschiedlichen Kulturkreisen, die wir hatten, wo ein höherer Softdrinkkonsum ist versus, ich will nicht sagen keiner, das wird nicht die Realität reflektieren, aber wenn du siehst, wenn da England im Stadion ist, da spielen Softdrinks tendenziell eine kleinere Rolle als bei anderen Spielen. Du hast mir da ja auch gerade ein, zwei tolle Beispiele gesagt.
Ja, das ist geht ja bis zur Einzelbestellung, wo also wirklich einzelne Gäste an Stand gekommen sind und über 60 Bier bestellt haben als Einzelbestellung. Also da gibt's Anekdoten, wir haben die noch gar nicht alle. Also wir sammeln ja jetzt auch gerade noch, sind alle noch so ein bisschen die Wunden am Lecken und natürlich auch so ein bisschen am Zählen, am Zusammenzählen und am Machen, am Tun. Aber da werden noch einige Anekdoten auf uns zukommen, was da so alles so gegeben hat. Also auch natürlich von den Gästen aus. Ne? Wir haben ja schon ein paar tolle Bilder auch gesehen, auch was so an so dem einen oder anderen Bierstand los gewesen ist. Also es war unfassbar. Zum Teil, ich bin in Stuttgart gewesen und an einem Bierstand stand, weiß ich, ewig viel Schlange und die nächsten zwei daneben waren total leer. Also so, dass Leute von uns rübergegangen sind, immer wieder in die Schlangen rein und gesagt haben, jetzt geht halt da drüben hin, da ist leer. Da habt ihr, nö, ich bleib hier stehen, das passt schon. Und dann haben die da so weiter, also das war schon toll, aber immer noch, und das muss ich wirklich sagen, die Fans waren halt auch so toll. Ne? Das war egal mit wem, es war halt immer auf einem echt guten Niveau. Das muss man einfach sagen. Relativ wenig, die ausfallend geworden sind.
Ja, die Schlangen. Man steht einfach gerne in der Schlange.
Ja, das ist kommunikativ. Ne? Das ist dann zusammen und dann sieht man auf einmal die Fans der gegnerischen Mannschaften zusammen und sich in den Armen liegen, weil sie zusammen in der Schlange auf ein Bier warten oder auf eine Cola warten. Ja. Das ist schon toll zu sehen, ne? Klar.
Und ist es ja im Vergleich zu 2019, was wir ja alles erlebt hatten, dass wir wieder so nah an der Schlange stehen dürfen. Ein Stimmt. Zitat gehört, ja. Distanz ist die neue Nächstenliebe. Da war es ja eher, umso weiter man weg ist, umso eher bist du mir wohlgesonnen. Und jetzt ist es dann doch wieder umgekehrt und wir dürfen wieder eng beisammenstehen.
Absolut.
Was uns ja auch verbindet wieder.
Ich habe noch eine kurze Nachfrage zu dem Punkt Logistik, weil mich das nochmal interessiert. Wie schnell kann man da eigentlich reagieren, wenn jetzt in der Fanzone sozusagen, was natürlich nicht passiert, oder im Stadion irgendwie die Getränke, die Coca-Cola sozusagen zur Neige gehen, unerwartet. Wie läuft das im Hintergrund ab?
Ja, also ich bin mal so frei, anfangen vom Rahmen der Wertschöpfungskette bei uns an, weil wenn wir nicht liefern, dann kannst du nichts ausschenken.
Genau.
Und total berechtigte Frage. Das sind genau diese 20%, auf die du dich nicht vorbereiten kannst. Da haben wir dann Szenarien und dann ist die Frage, drittes Szenario ein oder de facto nicht. Das Gute ist, dass wir 23 regionale Coca-Cola-Lager haben in Deutschland. Das heißt, die Wege zu den Stadien, zu den EM-Stadien waren relativ gering. Das heißt, so in case of urgency, wenn es dann wirklich drauf angekommen wäre, hätten wir ausreichend Produkte gehabt. Und die Fälle gab es auch. Also es gab ja auch Spiele, wo das Wetter mitgespielt hat, die Nationalitäten vorhanden waren, wo viel konsumiert wurde. Und dann musst du natürlich in Abstimmung mit den operativen Managern zwischen Coca-Cola Euro Pacific Partners und dann der Aramark und den Logistikexperten, die wir haben, dann die Distribution abstimmen. Da ist es gar nicht so einfach, weil was du gesagt hast, die Akkreditierungen, und hast du nachher einen LKW-Fahrer, ich mache das mal ganz abstrakt, oder LKW-Fahrerin, dann ist die Arbeitszeit überschritten, dann ruft Arndt an, stellvertretend, und sagt, hier, wir brauchen Getränke, um das mal ganz abstrakt zu sagen. Und dann ist die Frage, haben wir denn einen Fahrer, Fahrerin, der auch akkreditiert ist? Und dann geht's schon los, weil gar nicht jeder rein darf in die Stadien. Mhm. Also das sind dann schon administrative Hürden, die alle richtig sind im Hintergrund, aber die haben... Ja, waren kleine Hürden. Die sind wir gemeinsam übersprungen, aber letztendlich gab es ja keinen Out-of-Stock.
Nein, und auch da, gerade dieses Thema Akkreditierung, das hat man nochmal gemerkt, auch wie die, also da war die UEFA auch extrem partnerschaftlich. Die waren auch immer sehr, wie ich vorhin schon sagte, lösungsorientiert. Das heißt, wenn dieser Fall eintritt, der ist ja bei uns auch nicht anders gewesen, ob das jetzt mit Coca-Cola oder auch mal mit im Food-Bereich gewesen ist. Die haben immer für eine Lösung gesorgt, dass wir an die Ware gekommen sind. Aber nochmal, man muss sich halt auch immer vorstellen, das ganze Umfeld ist ja auch zu. Ne? Das ist alles abgesperrt, überall ist Polizei, überall. Dann gab es schon diverse, ganz am Anfang gab es ja schon diverse, ich sage jetzt mal, Sicherheitsschwierigkeiten, wo sich Leute verkleidet irgendwie eingebracht haben ins Stadion und so. Also waren die natürlich alle auf Hab 8, wenn da jemand mit einem Bus kommt, wo irgendwas draufgeklebt ist und sagt, ich muss jetzt da was anliefern ganz schnell. Das war schon spannend, das zu sehen. Aber das hat alles wirklich sehr, 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 sehr gut geklappt und weit besser, als wir es wirklich im Vorfeld geplant hatten. Wir haben immer so ein Szenario, was auch dahinter steht, wo wir sagen, was wir auch nicht können. Wo dann vielleicht auch einfach Schluss ist, wo man sagen muss, nee, gut, du hattest von so einem Fall erzählt, zum Beispiel kaputter Grill oder irgendwie sowas. Und das sind natürlich, irgendwann gibt's halt, du kannst nicht alles sicherstellen, aber das meiste ja.
Und hier ist ähnlicher Vorteil auch wie bei euch sozusagen, ne, dass es aufgrund der bundesweiten Struktur und
Absolut.
So weiter es durchaus auch Personen ja gibt, die kurzfristig auch aus irgendeiner Region anfangen können.
Absolut. Oder? Wir haben natürlich auch geschaut, dass wir auch gerade im Rahmen der Akkreditierung ganz viele mit akkreditiert haben, die gar nicht im Stadion waren. Mhm. Einfach nur, dass man, ich meine, nochmal, es kann sich auch an einen Fuß verknacksen, einer unserer Betriebsleiter oder Betriebsleiterin und wichtige Person sein. Dann haben wir aber auch direkt einen Plan B. Das können wir dann auch umsetzen, ja.
Wie hat sich die EM bei euch auf die Wertschöpfung ausgezahlt, beziehungsweise gerade vielleicht im Fokus auch die Powermarken, die ihr habt?
Ja, also was ich eingangs sagte, die dadurch, dass wir das wichtigste Land, das größte Land für Coca-Cola Europe Partner sind, ist natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung vorhanden gewesen. Mhm. Wir haben 13 Marken aktiviert, also über die Coca-Cola, Fanta, Sprite und dann auch spannende Kategorien wie Eistee, mit Fuse-Tee, Category Sports, mit Powerade hast du auch gesehen als Sponsor dann mit Coke Zero zusammen, aber auch Monster Energy, was ein konstruktiv kritischer Dialog im ersten Schritt auch mit euch war, also weil die Frage ist ja, wie schaffst du es in 13 Marken wirklich operativ zu handeln? Also wir haben natürlich ein großes Interesse mit euch, alle Marken zu spielen und wir haben natürlich auch eine tolle Story. Der eine trinkt gern den Eistee, den Fuse-Tee von uns und da haben wir natürlich eine schöne Markenbotschaft und unterschiedliche Verzehranlässe und Occasions, wie wir sagen. Aber letztendlich musst du das ja alles von deinem Team auch vor Ort gemanagt haben. Du musst 13 Marken, 13 Mal die 0,5er Flasche, im besten Fall in Zweier-Facings irgendwie dastehen haben. Du brauchst irgendjemanden, der das ausgibt, der das nachfüllt und dann wieder bestellt, was eine große Herausforderung war. Im Fokus stand aber unser kalorienreduziertes und kalorienarmes Sortiment, deshalb auch Powerade und die Coke Zero. Und da zwei spannende Fakten. 2023 war jede dritte Coke schon kalorienreduziert bzw. kalorienarm, also de facto dann die Coke Light oder die Coke Zero. Mhm. Und in den letzten 3 Jahren waren 3/4 der Innovationen, die in Deutschland auf den Markt kamen, waren kalorienreduziert oder ebenfalls kalorienarm. Das unterstreicht auch diesen Handlungsauftrag, den wir haben. Wir sind natürlich ein Konsumgüterartikel und die Coca-Cola, die klassische, wird immer die Königin in unserem Sortiment sein. Aber wir sehen, wenn du die Kategorien anschaust, dass die Kategorien verlagern sich ein Stück weit hin zu, was ich sagte, kalorienreduziert, kalorienarm. Und dann gibt es Segmente, die wachsen, wie Eistee, Sports und Energy mit den entsprechenden Marken, die dahinter stehen. Und da, das habe ich mir jetzt aufschreiben müssen, weil die Zahlen hatte ich nicht auswendig parat. Gemeinsam mit euch, Arndt, hatten wir 24 mobile Verkaufsstellen, 136 Kühlschränke, 60 Backpacks, 2500 Basecaps, 2500 Schürzen und 700.000 gebrandete Becher. Da müssen wir auch nochmal überlegen. Da müssen wir nochmal überlegen, aber außerhalb des Podcasts, wie wir mit dem Pfand umgehen. Aber das machen wir neben dem Podcast dann, weil das ist ja ein begehrtes Sammelsouvenir, diese Becher, wo dann die Stadien drauf waren. Mhm. Und letztendlich geht es ja darum, dass wir aus Branded View heraus schauen, dass wir alles, was wir jetzt aktiviert hatten, diese über 50.000 Outlets, nachhaltig, einmal ökologisch nachhaltig, aber auch wirtschaftlich nachhaltig Platzierungen sichern, dass du dadurch dann neue Sortimente, neue Kategorien distribuierst und dann aber auch in der Systemgastronomie, dass du vielleicht einmal dieses One for Now, One for Later, könnte man sagen, du gehst jetzt in die Kantine, du nimmst dir mittags beispielsweise dein Kaltgetränk zu dir und nimmst für later irgendwie noch einen Energy-Drink oder einen Eistee dann für die Nachmittagszeit mit. Das ist ja die Story eigentlich dahinter, dass wir schauen, wie schaffen wir es denn, neue Verzehranlässe gemeinsam zu generieren, um ja letztendlich gemeinsam eine höhere Wertschöpfung dann auch zu generieren.
Ja, das mit den Bechern finde ich jetzt spannend. 700.000. Mhm. Und das heißt, diese mit den Stadien, mit den Stadien bedruckten Becher, die kamen sozusagen auch von euch.
Ja, die kamen gemeinsam und genau. Dann gab es auch Bitburger noch.
Bitburger gab es ja dann auch noch mit vielen Bechern auch. Mhm. Und ja, ich meine, das ist ja eben immer das Thema. Ne? Ich meine, das ist ja auch in dem ganzen Handling ja immer so eine Frage. Gezapftes Bier ist ja relativ relativ einfach, vorsichtig ausgedrückt, auch dass das ist jetzt wirklich übertrieben, dass es einfach ist. Aber ich sage jetzt mal einfacher, als natürlich eine PET-Flasche aufzuschrauben, die im Becher zu gießen. Jetzt wissen wir ja alle, jetzt ist ja auch der Verschluss fest. Das heißt, aufschrauben, den Verschluss nochmal rum. Das ist wieder so ein Bruchteil einer Sekunde. Die Fans haben keine Zeit, das in einen Becher zu schütten, den Becher rüberzugeben. Teilweise auch Diskussionen zu führen, natürlich mit Gästen, die das nicht verstehen. Oder auch gerade im Wasserbereich haben wir das ja öfter mal so erlebt, die gesagt haben, naja, ich möchte aber mein Wasser schon verschließen, weil ich will das so über die ganze Zeit einfach, weil ich hab meine kleine Tochter da und die kleine Tochter, die will jetzt das Wasser dazwischendurch. Das war manchmal schon ein bisschen doof. Hat natürlich auch mit diesen ganzen Sicherheitsvorschriften zu tun. Bis hin natürlich auch zu schauen, der Becher sollte nachhaltig sein. Dann hatten wir ja noch so eine Herrenhandtasche in Anführungszeichen. Also den Sechser-Tray-Halter aus Karton eben auch noch, der ja zum Teil Teil sehr viral gegangen ist. Mhm. Also gab es einen ganz schönen Post auf X auch von einem spanischen Fan, der das als die größte Innovation in Deutschland angepriesen hat, der so glücklich war, dass er 6 Bier auf einmal hat tragen können.
Ach, ist nicht schön, wenn man die Menschen glücklich macht.
Ja, das ist aber, und das, also der Post hatte, ich glaube, 6 oder 7 Millionen Views. Also der ist richtig, also gerade in Spanien, ich habe das mit den Kollegen auch nochmal gesprochen, richtig durch die Decke gegangen, auch weil das so keiner kannte. Aber nochmal, vom Handling her ist das natürlich eine wahnsinnige Herausforderung für jeden. Und jeder, der sich schon mal diese Becher geholt hat, weiß natürlich auch, naja, ich bestelle jetzt 3 Getränke und dann versuche ich, diese 3 Getränke einigermaßen unfallfrei an Platz zu bringen. Das ist schon herausfordernd, ne? Aber nichtsdestotrotz große Souvenirs, sicherlich viel eingesammelt worden. Es gab ja auch in anderen Bereichen, dort wo Gläser eingesetzt worden sind, in VIP-Bereichen, gab es ja auch diese ganz gebrandeten Geschichten auch. Ich glaube, das ist immer auch sehr wichtig auch. Das hält das Ganze nochmal so nach. Ich selber habe mittlerweile 3 Schals in meinem Büro hängen. Ich habe auch einen England-Schal, muss ich auch sagen, der im Büro hängt. Den habe ich dann beim Endspiel noch gegen ein Bier getauscht. Ja. Zum Beispiel. Also,
den Schal?
Also ein englischer Fan, der wollte den unbedingt loswerden. Und dann habe ich ihm Bier dafür geboten und dann hat er mir den Schal. Der hatte keine Lust mehr auf den Schal. Dachte ich, das muss jetzt sein. Aber nein, es ist halt wichtig, dass diese Sachen auch nochmal rausgehen. Die Marken ist natürlich für Coca-Cola wahnsinnig wichtig nochmal, dass das immer sehr, sehr präsent ist. Jetzt sind wir natürlich als Aramark nicht sehr präsent gewesen, weil wir kein Sponsor sind. Also man sieht natürlich nirgendwo unser Logo drauf und klar kriege ich ein bisschen Schüttelfrost in dem Moment, wenn es heißt, Mensch, ja, da hatten wir Coca-Cola Caps und da hatten wir die Schürzen und da hatten wir Bitburger Schürzen, aber ich habe halt keine Aramark Schürzen, weil wir eben kein Sponsor sind. Wir waren an der Stelle Dienstleister und aber das tut dem Ganzen natürlich nichts ab, weil das sind natürlich alles Partner von uns, mit denen wir schon seit vielen, vielen Jahren auch zusammenarbeiten. Also von daher geht das schon.
Ich weiß noch, als du warst ja im Januar bei uns eingeladen in Stuttgart zu unserer Commercial Kickoff und als du auf die Bühne gingst, hast du auch gesagt, jeder kennt uns wahrscheinlich oder jeder hat anders formuliert, jeder hat wahrscheinlich schon mit uns Kontakt gehabt, aber ihr kennt uns nicht. Ja. So der Hidden Champion und jeder war schon im Stadion, hat die Bratwurst von uns gehabt und die Getränke und das reflektiert ja auch, was du sagst und nochmal, weil du sagtest, mit Becher versus Flasche, aus unserem Blickwinkel wäre es natürlich am liebsten, jeder hat die Coca-Cola-Flasche, die Fanta-Flasche, die Powerade-Flasche, die Monster-Energy-Dose, weil es ja auch ein Brandbuilding ist. Letztendlich ist es ein Sicherheitsaspekt auch, was du sagst, dass eine Flasche auch als Wurfgeschoss eingesetzt werden kann. Und da hast du natürlich den Becher, wenn du den wirfst, dann entleert er sich erstmal zur Hälfte und dann ist das alles nicht mehr so schlimm, beziehungsweise beim Torjubel. Das muss ja gar nicht böse gemeint sein, sondern das kann ja auch aus Euphorie heraus erstehen. Aber damit einhergehen natürlich auch die Herausforderungen im Handling, die für die Kolleginnen und Kollegen dann vor denen stehen. Und natürlich aus unser Blickwinkel, der Genuss, die Erfrischung ist natürlich immer besser, wenn das wieder verschließbar ist mit der Kohlensäure und wenn das rausgeht. Und ihr kennt das ja alle, wenn du dann mal eine Literflasche irgendwie lang stehen lassen hast. Deshalb sagen wir immer fleißig die 0,2 Coca-Cola aus der Glasflasche trinken.
Genau, das ist eiskalt. Die beste. Ja, genau.
Deshalb auch mit Eiswürfel beantwortet die Frage. Ja. Und eine Zitronenscheibe. Ja. Das sind wir natürlich
konditioniert. Ja, das wäre natürlich ideal. Ne?
Wobei ich dann auch noch sagen muss, als bekennender Zero-Fan, dann also tatsächlich wäre es die Coca-Cola Zero dann an der Stelle.
Ja. Sehr gut.
In der Glasflasche
im Stadion.
Hatten wir allerdings ausschließlich im Hospitality-Bereich. Ja. Da war es dann tatsächlich die 0,2 Glas und im Public-Bereich ja dann.
Wobei ich natürlich immer noch sehr spannend die 0,1 Dose auch finde. Ne? Also die man bei der einen oder anderen Airline oder so sieht, ist natürlich auch noch spannend. Ja.
Du hattest vorhin erwähnt, auch Partnerschaft. Ihr habt ja auch eine lange Partnerschaft schon. Das habe ich mir auch aufgeschrieben, 1988 ungefähr. Ne, unter anderem mit der UEFA, beziehungsweise auch mit anderen großen Veranstaltern. Ja. Und das ist ja auch ähnlich bei Aramark, lange Partnerschaft zu den Veranstaltern auch. Was bedeutet denn das? Macht denn das stolz?
Das kann man sehr konkret und sehr schnell mit Ja beantworten erstmal. Also das macht einen schon sehr stolz. Also die Marke Coca-Cola, wir sind seit 1974 Sponsor von großen Ereignissen. Die Fußballweltmeisterschaften, du hast gerade gesagt, seit 1988 dann von der Europameisterschaft. Und was ich eingangs sagte, wir nutzen natürlich auch solche Themen, um auf gewisse Themenbereiche hinzuweisen. Und das ist aktuell wichtiger denn je. Und was wir schön aus unserem Blickwinkel Spiel hatten mit unseren Markenbotschafter, mit Toni und Felix Groß, dann diese Fanrituale, die wir näher gebracht hatten. Wir hatten nochmal sehr stark auf das Thema Inklusion hingewiesen. Das ist diese Erwartungshaltung, aber ein Stück weit auch den Handlungsauftrag, den wir haben mit der Marke, wofür auch die Marke steht, so dieser soziale Zusammenhalt. Und wenn du dann siehst, diese 120 Nationen, alle feiern gemeinsam friedlich, und das ist was uns verbindet und letztendlich auch die große Expertise für Sportevents, die uns beide ja verbindet, Arndt, mit Aramak und Coca-Cola. Aber du siehst auch das Thema Nachhaltigkeit, was wir immer mehr und mehr bei solchen Events dann reinbringen wollen und diesen ökologischen Footprint. Und wenn wir nochmal das Beispiel von der Flasche gerade aufnehmen. Jetzt hatten wir im Hospitality-Bereich die Glasflasche, sonst die PET-Flasche und dieses aus recyceltem Polyethylen. Und du siehst, dieses RPET hat im Vergleich zu Virgin Plastic, also zu neu hergestelltem Plastik, einen geringeren Fußabdruck von -30 bis 50%, beziehungsweise 40 bis 50%. Das sind auch immer große Diskussionen, die wir haben. Plastik ist Plastik, letztendlich ist es eine Umverpackung und da kannst du ganz schnell in eine nie endende Diskussion einsteigen. Also wenn du,
absolut, ja.
Du kennst es aus der Logistik, wenn du eine Glasflasche hast, dann ist der LKW mal ganz abstrakt halb leer, weil das Gewicht überschritten ist. Dann hast du aber eine Plastikflasche, dann ist es ja aber aus recyceltem Polyethylen. Also das ist dann eine never ending Story, da kannst du lange diskutieren. Aber was wir auch versuchen ist mit unseren 14 Produktionsstandorten, die wir hier in Deutschland haben, siehst du, wie so eine globale Marke, um hier wieder auf deine Frage zurückzukommen, dann wie regional so eine Marke auch ist und wie regional wir das Thema dann ausspielen können. Aber ich glaube, dieser Zusammenhalt von Menschen und gerade in der aktuellen Zeit wieder alle zusammenzubringen, ist da sicherlich das größte Asset, was dann auch mit Stolz erfüllt.
Ja, und aus unserer Sicht ja natürlich. Ich meine, wir machen viele Events, wir machen Mega-Events, wir machen Festivals, wir machen Konzerte, natürlich die Bundesliga spielen in verschiedenen Ligen. Aber ich meine, EM ist schon eine Hausnummer einfach. Das hat einfach weltweit Unmassen an Zuschauern, das hat einfach eine Awareness an dieser Stelle, die jeden betrifft. Und am Ende des Tages natürlich auch, wenn es im eigenen Land ist und man den größten Teil dessen auch bedienen kann, klar erfüllt dann das einen mit Stolz. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Und ich sehe das auch bei den Teams. Ne? Also auch da, das war immer so dieses, wir machen das und das ist so toll und das ist so klasse. Und wenn ich rumgegangen bin in den Stadien, ich habe in extrem viel lachende Gesichter geschaut. Du hattest ja mal, Hannes, so ein paar Fotos auch geteilt und gezeigt, du hast immer wieder Lachen. Nochmal, das ist wahnsinnig anstrengend, da muss man sich nichts vormachen. Ja. Das ist anstrengend, da ist man durch, wenn es dann auch noch heiß ist oder kalt oder beides gleichzeitig, kurz hintereinander. Das fordert wahnsinnig viel von jemandem, aber man hat immer so dieses Adrenalin auch gespürt, auch bei den Teams. Und das war einfach, weil die hatten da Bock drauf und das war toll und das ist im eigenen Land und wir sind der Gastgeber. Und da ist das egal, ob der Fan aus Korea, aus Schottland oder Dänemark kommt, das ist völlig wurscht. Also es wurde jedem geholfen und ich meine, das ist manchmal herausfordernd, das muss man natürlich sagen, weil dann ist der Fan vielleicht auch mal ein bisschen genervt, hat schon beim Eintritt irgendwie mal in der Schlange gestanden, dort wieder in der Schlange, klar, weil es zigtausende von Menschen sind und will vielleicht auch mal seinen Frust loswerden und auch damit muss man umgehen können und das konnten die Teams wirklich super, das muss man einfach so sagen und das ist immer so ein Zeichen dafür, dass sie sich wohlgefühlt haben in dem, was sie da tun.
Weil du gerade sagtest, Arndt, mit geholfen, wir hatten 1450 Stellen, wo unsere Coca-Cola-Produkte kostenfrei für alle Helferinnen und Helfer ausgegeben wurden. Also das ist ja eigentlich derer, denen der Gang gebührt, dass das alles so friedlich abgelaufen ist und dieses ganze Einlassthema, also da auch nochmal 1450, das musst du erstmal managen. Und dann, weil du sagst, stolz, ist ja auch, wir hatten, ich glaube, es war eine 500.000 Coca-Cola Zero-Dosen, die dann auch nochmal gesampelt wurden. Alles zu dem, was alles dann gratis rausging. Und das kannst du gar nicht hoch genug anrechnen. Was dann alles? Das waren in dem Fall dann deine operativen Teams, die das mitunter dann auch managen durften. Aber das machen wir dann gemeinsam für den Zweck.
Dieses Sponsern oder Partner sein von UEFA, FIFA, was auch immer. Wie kommt man denn dazu? Also wie entsteht denn sowas? Wie sitzt man dann irgendwie zusammen in einem, keine Ahnung, gibt es ein kleines Team, was sich überlegt, naja, hier können wir Partner sein oder so? Oder wie?
Ja, also sehr abstrakt geantwortet ist es über Ausschreibungen. Also die UEFA führt ein Event durch oder jetzt könnte man sagen, nach der EM ist vor den Olympischen Spielen, wo wir dann wieder letztendlich tätig sind in zwei Wochen. Aber de facto läuft das über Ausschreibungen und dann greift die Olympische Komitee oder die UEFA und die FIFA natürlich auf Erfahrungswerte zurück. Also ich glaube, dass du es als Startup in einem Bereich mit Getränkeversorgung ist es wahrscheinlich schwer, weil du gar nicht die Kapazitäten von Logistik etc. hast. Wenn du jetzt in einem anderen Bereich bist, mit Medien möglicherweise und da irgendwie einen coolen TikTok-Kanal hast, dann ist es wahrscheinlich einfacher. Aber de facto ist es über auch kartellrechtlich dann über Ausschreibung geregelt.
Das heißt, UEFA bzw. EM war jetzt kommt Olympia. Mhm. Was kommt danach?
Boah, jetzt hast du mich erwischt. Was kommt denn danach? Die Bundesliga, könnte ich dir beantworten hier in Deutschland.
Ja, richtig.
Ja, genau. Ja, als nächste große Event bin ich jetzt tatsächlich überfragt, die Bundesliga.
Bei Arama kommt ja auch so einiges jetzt nach der EM.
Ja, es geht fast nahtlos weiter. Das muss man tatsächlich sagen. Das ist natürlich die Konzertsaison ist im vollen Gange. Also das läuft ja jetzt auch schon so ein bisschen. So die ein oder anderen Altrocker sind unterwegs. Dann ist es natürlich auch noch... Ist noch kurzfristig, ist natürlich noch sowas wie Coldplay auch reingekommen, wo man auch genau weiß, das ist voll, das wird voll. Konzerte sind ungebrochen ausverkauft, das muss man einfach so sagen. Natürlich Taylor Swift nochmal so als Highlight, sicherlich auch für uns, respektive auch für mich persönlich, mit meinen Töchtern dort nochmal hinzugehen oder hingehen zu können, ist natürlich auch super. Also es geht nahtlos weiter, dann sind natürlich auch schon gleich wieder die nächsten Spiele angesagt, dann sind natürlich die nächsten Jahre auch so, gibt schon die ein oder andere Großveranstaltung, auch die auch im Sportsevent wieder so ein bisschen ansteht. Es gibt die FISO Games zum Beispiel, die dann nicht in der Größenordnung wie eine EM sind, aber auch schon herausragend sind. Und naja, und das läuft natürlich immer dann, das ist wie bei einer EM natürlich auch, wenn das Wetter einigermaßen passt und auch gleichzeitig natürlich dann alle anderen was haben wollen. Also sprich, auch Konzerte parallel dazu laufen. Das ist dann manchmal schon ein bisschen knackig, aber da kommt ein bisschen was, ja.
Das ist ja die Gastronomie auch grundsätzlich riesig eigentlich mit verschiedenen Themenfeldern. Ne? Aramark ist ja auch in verschiedenen Feldern unterwegs, Betriebsgastronomie und Stadien und bei euch ist es ja ähnlich. Gibt's da so, sag ich jetzt mal so, intern oder so, so ein Wettbewerb zwischen den Bereichen?
Ja, also haben wir schon. Also wir sind jetzt aktuell in unserer Businessplanung 2025 und da ist sich natürlich jeder Fachbereich am nächsten. Ja. Letztendlich dadurch, dass wir so groß sind, haben wir den Markt in Deutschland nach Channel, Subtrade-Channel klassifiziert. Also du hast dann Discounter, Hypermarkets, QSR, Quick-Service-Restaurants, Hotels und auch den At-Work-Bereich. Und dort gehen wir, das haben wir aber aus einem Grund, weil wir mit unterschiedlichen Channel-Programmen in unterschiedlichen Channeln aktiv sind, weil du musst ein Hotel anders aktivieren wie die Systemgastronomie, weil bei dir, Arndt, und du kennst es besser als ich, hast du die Zeiten von 11 bis 2, die Stoßzeiten, und dann flacht es ein bisschen ab, dann müssen wir schauen, wir schaffen wir hinten raus, irgendwie den Durchschnittspunkt nochmal zu erhöhen über einen Kaffee oder irgendwelche anderen Produkte, um es mal ganz abstrakt zu sagen. Bei einem Quick-Service-Restaurant ist es nochmal anders und bei einem klassischen Supermarkt füllst du deinen Warenkorb für den Haushaltsbedarf. Also da haben wir natürlich einen Wettbewerb, aber der ist eigentlich so nicht vergleichbar, weil wir unterschiedliche Occasions und unterschiedliche Verzehranlässe haben und dann ganzheitlich schauen.
Ja doch, ich meine, bei uns die verschiedenen Bereiche, die haben schon einen kleinen Wettbewerb, also das muss man schon sagen. Es ist halt dadurch, dass wir, du hattest das ja gesagt, so divers aufgestellt sind auch, sind natürlich die Anforderungen ganz andere und auch die Art und Weise zu arbeiten andere. Also die Kollegen, die jetzt zum Beispiel in so einem Bereich Sport und Event arbeiten, haben sicherlich relativ wenig mit den Kollegen zu tun, die im Bereich Care unterwegs sind und also die Krankenhäuser oder Altenheime bedienen oder aber das ist Teil unserer DNA, also auch in unserem klassischen Bereich der Mittagsverpflegung ist es halt auch unterschiedlich, ob du natürlich bei einem DAX-Konzern die Mittagsverpflegung machst oder im Gefängnis irgendwo, ne? Also wobei ich nicht unbedingt sagen will, dass im Gefängnis schlechter ist. Also das darf man sich auch nicht vorstellen, ganz im Gegenteil. Aber ja, die Wettbewerbe sind da und natürlich, du hattest vorhin davon gesprochen, ob Stolz dabei ist. Natürlich lassen das jetzt auch mal die Sport-and-Event-Leute ein bisschen raushängen, was sie da jetzt gemacht haben, ne? Und auch zu Recht, das muss man auch sagen, das ist jetzt ihre Bühne an dieser Stelle auch und die werden wir auch dementsprechend bespielen nochmal. Und dass wir bei dem einen oder anderen dann schon wieder dafür sorgen, dass er meint, naja, jetzt müssen wir mal gucken, was wir jetzt mal so im nächsten Jahr so drauf haben. Also ja, das gibt schon, aber immer auf einem guten Level.
Also was wir noch hatten, weil du das sagst, ist, der Wettbewerb ist bei uns ein Stück weit, kommt heraus aus einer Shopperwanderung. klassifiziert, weil du hast beispielsweise eine Tankstelle, da bist du früher traditionell zum Tanken hingegangen und du warst im Supermarkt oder Discounter traditionell für deinen Warenkorb für die Woche zum Füllen. Und was passiert aktuell oder die letzten Jahre? Du hast auf einmal eine Tankstelle und dort findet sich ein Supermarkt. Also du hast Shopperwanderung und der Umsatz, der findet in der Tankstelle statt und nicht mehr in dem Kanal Supermarket oder Discounter. Und damit hast du natürlich auch einen ganz anderen Durchschnittsbon und Volumenshifts. Also das ist, und dann geht bei uns die Story intern los, dass wir argumentieren aus Commercial für, ja, also Businessplan vor 2025, also Mehrwertsteuererhöhung und da kaufen ja x Shopper jetzt in einem anderen Kanal ein. Also wenn du unseren CEO fragst, sieht es natürlich ein Stück weit anders. Und unsere Geschäftsführung in Gänze, aber dadurch entsteht es natürlich. Aber diese Shopperwanderung und deshalb differenzieren wir auch gar nicht mehr zwischen Handel und Außerhausmarkt, sondern nach Channel, weil du das so nicht mehr hast. Also wir als Privatperson, wir gehen tanken und wir haben irgendwie irgendwas vergessen zum Grillen und dann kaufen wir direkt dort hiesiges Produkt ein und fahren nicht mehr zum Supermarkt. Also wir verändern unser Shoppenverhalten und dahingehend entsteht eher der kleine Wettbewerb, den wir bei uns im Kollegenkreis dann haben.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass intern im Mitarbeiterkreis das, glaube ich, schon eine tolle Sache ist. Also so würde ich mir das vorstellen. Ne? Allein, dass mein Arbeitgeber damit zu tun hat, grundsätzlich mit so einer Europameisterschaft. Ja, also bei Aramark die Hälfte, mehr als die Hälfte der Stadien. Und bei euch sozusagen bei Coca-Cola, ne, ist es ja schon, kann man sich ja ganz toll damit identifizieren auch. Ne? Wie ist das so intern?
Ja, absolut. Also ich meine, Du siehst dann auf einmal Mitarbeiter, die den UEFA-Pin an ihrem Revers tragen zum Beispiel auch und so einfach aus dem Ding, ich bin dabei oder ich war dabei. Also das macht was mit Personen. Das macht natürlich auch was im privaten Umfeld, im Bekanntenkreis. Also das habe ich genauso erlebt, ne? Wenn ich das also im privaten Umfeld gesagt habe oder gesagt hab, ja, ich bin jetzt in dem Stadion, dann bin ich in dem Stadion und so und die dann immer ganz baff waren, ja, wie, was macht ihr denn dann da alles so? Und dann versuchst zu erklären, weil es ist auch sehr schwer zu erklären natürlich, ne? Also es ist ja weit mehr als ein Bratwürstchen zu drehen, um das Ganze so nahe zu bringen und dann sind alle auf einmal baff, ne? Und das natürlich erfüllt dich das dann auch so mit so einem, auch mit einer gewissen Ehrfurcht dahinter auch sicherlich, ne? Und so geht es hundertprozentig den meisten der Mitarbeiter auch.
Ja, bei uns vergleichbar. Wir hatten glücklicherweise, jeder Mitarbeiter hatte die Möglichkeit, so ein Care-Paket zu bestellen. Und da waren dann, ich meine, es waren 4 T-Shirts, 2 in Rot, 2 in Schwarz, also dann immer Coca-Cola und das Euro-Emblem, das offizielle. Eine Regenjacke war dabei, ein Schal und ich glaube, eine kleine Trinkflasche war noch dabei. Mhm. Und ich habe selbst auch im ersten Spiel, als ich war, kein Deutschland-Trikot angehabt, sondern das Coca-Cola Zero T-Shirt mit dem UEFA, beziehungsweise EM-Emblem dann letztendlich. Und das, was du sagst, das erfüllt dann auch mit Stolz, irgendwie mit Coca-Cola, mit so einer tollen Marke, als Partner dann dabei zu sein. Und wenn du gesehen hast, wie die Mitarbeiter, wir sagen Sell und Help to Sell, wie diese Help-to-Sell-Abteilungen, wie alle Mitarbeiterinnen draußen dann waren und die Gaststätten und die Handelsmärkte aktiviert hatten. Das kannst du im Daily Business gar nicht machen. Da hatten wir extra eigene Wochen, wo sich jeder anmelden konnte. Und dann sind wir gemeinsam mit den Verkaufsberaterinnen und Verkaufsberatern dann raus und haben diese ganzen 2 Displays aufgebaut und haben stolz unsere Coca-Cola-T-Shirts angezogen mit UEFA drauf, beziehungsweise das EM-Emblem. Also das ist bei uns genauso gewesen.
Und toll.
Das sind gleich auch diese großen Marken, wofür wir stehen. Du bist ja so der Hidden Champion und bei uns ist ja dann die Marke im Vordergrund. Aber das ist genau dieses Shopper-Experience, was dann auch, wie du sagst, mit Stolz erfüllt.
Das ist natürlich auch, ich hatte das jetzt in unserem internationalen Bereich natürlich auch angebracht, dass sie halt, also ich meine, zum Teil waren die Kollegen, Kolleginnen ja auch hier, hatte ich die auch eingeladen, aber ansonsten nochmal jetzt online allen nochmal vorgestellt, so ein bisschen, was wir da so gemacht haben, Zahlen, Daten, Fakten, so was wir bis jetzt wissen. Wir wissen noch nicht so ganz so viel, aber das, was wir jetzt so wissen und natürlich auch so ein bisschen ein paar Bilder gezeigt und ein paar Emotionen versucht zu transportieren, natürlich ist da jeder baff und die machen alle ihre Highlights, ob das jetzt in Chile die riesigen Minen sind, die wir betreuen, was auch total irre ist, die größte Mine der Welt, die wir da betreuen mit 32 Restaurants, die unter Tage sind. Das muss man sich auch erstmal geben und gucken, was das ist. Aber so haben wir natürlich alle in den Ländern so verschiedene Dinge und da war natürlich so eine EM jetzt auch mal klasse, weil wir Deutschen sind ja nicht unbedingt als die Spaßnation irgendwie verschrien, sondern wir sind ja eher so immer die Ja, da stimmen zum Teil auch die Vorurteile. Wir sind schon die sehr klaren Leute. Wir sind nicht immer diejenigen, die gleich immer bei allem Hurra schreien, die dann auf einmal mit so etwas aufwarten können, weil das natürlich in jedem Land auch durch die Presse gegangen ist. Ne? Ob Europa oder außerhalb Europas ist das durchgegangen und natürlich auch, wie die Fans einfach gesehen haben. Da haben wir so ein bisschen wieder diesen Bogen zu, was weiß ich, den schottischen Fans, die München lahmlegen oder die Holländer, die da durch Dortmund zu zig Zehntausenden touren. Ne? Also das hat was bewirkt. Sowas bewirkt immer etwas, ja.
Gab es dann auch Leute, also ich meine, ne, Coca-Cola, jetzt Daniel, ne, oder beziehungsweise bei Arndt, gibt es manchmal immer so Leute, ach, wir kennen uns doch schon so lange. Gibt es da nicht Möglichkeiten, an ein Ticket zu kommen? Oder was auch immer? Oder?
Ja, also ich glaube, ich sehe dein Schmunzeln, bei dir war das ja wahrscheinlich ebenfalls Arndt. Also,
ständig.
Ich habe, wir hatten ein Ticket-Kontingent, dadurch, dass wir dann mitunter Hauptsponsor waren. Und tatsächlich ist es so, dass du dann WhatsApp von vermeintlichen Kontakten bekommst. Da hast du 3, 4, 5 Jahre keinen Kontakt gehabt und dann sagst, hallo Daniel.
Ja, ja.
Ich vermute mal, bei dir, Arndt, war das
ja natürlich. Also ständig, ne? Oder auch natürlich der Versuch, kannst du nicht eine Arbeitskarte oder so besorgen und diese Geschichten nur, um reinzukommen. Und aber ja, das haben wir bei jedem Konzert. Also das ist tatsächlich so, das ist natürlich auch, insofern, also gerade beim Konzert, ich bin sehr gespannt darauf, wie das bei Taylor Swift zum Beispiel funktioniert, weil da haben wir die Erfahrung zum Beispiel aus den USA gesammelt, dass sie zum Teil die Station doppelt besetzt haben, weil auf einmal die Mitarbeitenden weg waren. Weil die natürlich mit der Karte selber dann da rumlaufen und dann waren die dann irgendwo unterwegs. Ja. Ne? Also das passiert natürlich auch immer wieder. Ne? Nein, das lehnt man dann dankend ab, weil das Problem ist ja auch, wenn du das einmal machst, dann bist du da durch. Ne? Also wie willst du das separieren? Und wie auch wie du sagst, da melden sich welche, von denen hast du seit zig Jahren nichts mehr gehört.
Wir versuchen ja alles möglich zu machen immer und du ja wahrscheinlich auch. Spannend ist es dann die Kurzfristigkeit. Ja. Also wenn du das 4 Wochen, 5 Wochen im Voraus hast, aber so 3 Tage Woche, Finale in Berlin, dann wird es halt knapp.
Ja, absolut.
Solange nicht der Anruf kommt, hallo, ich stehe davor.
Dann das wäre der nächste Case dann, ja.
Arndt, du hattest vorhin schon was erzählt. Ich glaube, das war ein schottischer Fan mit 48 Bier oder ähnliches.
Ja, genau.
Gibt es noch andere skurrile Geschichten aus der EM oder?
Also wir sind sie tatsächlich noch am Sammeln. Die muss ich wirklich dann mal nachliefern. Die werden wir dann auch mal so veröffentlichen, so als Best of. Aber da gab es schon sicherlich einiges, ne? Also ich persönlich fand es sehr, sehr spannend, immer einen Stein zu sehen. Das hatte so ein bisschen so diesen IKEA-Parkplatz-Effekt. Wenn die Leute versucht haben, ihre Speisen und ihre Getränke gleichzeitig irgendwie zu balancieren und irgendwie an den Platz zu bringen. So ähnlich, als wenn man bei IKEA jetzt gerade hier den 3 Meter Kleiderschrank gekauft hat und versucht, das in den Polo irgendwie reinzubringen. Das sieht man ja da auch immer. Das fand ich schon sehr, sehr spannend. Aber wie gesagt, wir sammeln gerade. Ich glaube, da werden von den Kolleginnen und Kollegen echt die unmöglichsten Geschichten kommen, ne?
Ja, bei uns ist es ähnlich, wir sind auch noch am Sammeln, aber ich war selbst in Köln im Spiel England gegen Slowakei wir waren im Hospitality-Bereich mit Kunden und das war auf der Seite der Engländer und es war von der ersten Minute hast du nicht sitzen können. Also die Engländer, selbst im Hospitality-Bereich und direkt nebendran, das war so ein fließender Übergang. Das war eine Stimmung, das war unglaublich. Also dieses, ach, setz mich gemütlich auf meinen Platz, der mir zugewiesen ist und schau dann gemütlich England an und nachdem dann Kane in der 90. und dann Bellingham in der 95. das Tor gemacht hat, das 2-1, ja, die haben die Bude abgerissen. Und wenn du siehst, den typischen englischen Fan, also diese Blaupause des englischen Fans, der Oberkörper frei mit 2 Bier in der Hand tätowiert dasteht und dann Football's Coming Home oder dann die Hymne singt, das war schon beeindruckend zu sehen. Also zum Thema Emotion, das war, aber so die Einzelbeispiele mit diesen über 60 Bier, die dann bestellt wurden, mal schauen, ob auch die 60 Cokes haben, müssen wir nachliefern. Das siehst du über die Kassendaten wahrscheinlich bei dir.
Genau.
Müssen wir uns im Nachgang mal austauschen. Aber ich glaube, da bist du Spitzenreiter dann.
Ja, bei der Geschichte stelle ich mir dann auch so vor, ne? Also ist dann sozusagen der Kiosk-Mitarbeiter, die Kassiererin, der Kassierer davor, ne?
Ja, klar. Kommt
jemand an. Das ist wahrscheinlich erstmal
ja gut, das fängt ja schon mit der Sprache an, ne? Das ist dann, also ich denke mal, über Englisch dann irgendwie kommuniziert worden oder Denglisch oder wie auch immer das Ganze, ne? So, und dann, oder mit Zeigen und Zeichensprache und dann natürlich auch irgendwie, das muss auch bezahlt werden und dann, also ich stelle mir das schon sehr spannend vor, bis das dann mal so richtig losging, weil, also ich sag mal, bei 60 Bieren bist du schon beim Fass.
Ja, vor allem müssen ja die anderen dann auch erstmal warten, ne? Ja,
und dann geht dann erstmal, der blockt dann erstmal so einen ganzen Wagen dann auch in Anzug. Ne? Und nur noch nach hinten durchreichen ist dann auch recht witzig. Ne? Ich habe immer gesagt, das waren wahrscheinlich nur 5 Schotten und davon war einer noch der Fahrer. Mhm.
Ja, genau. Das kann ich abwägen.
Wenn wir jetzt auf das Stadionerlebnis zurückkommen und der Eventcharakter ist ja vor allem bei der EM ja gegeben. Wenn ich jetzt eine Fußballparty organisiere, ja, die Bundesliga fängt ja dann auch bald an. Was würdet ihr sagen, gehört zu einer super guten Fußballparty dazu? Was brauche ich? Neben der
Coca-Cola.
Neben
oder
der Coca-Cola,
die ja schon gesetzt ist oder so. Oder?
Ja.
Also dadurch, dass ich ja, ich sage jetzt mal, ich veranstalte relativ wenig Fußballpartys, um da ehrlich zu sein, auch an der Stelle. Aber was ich wirklich gelernt habe, dass also ein vernünftiger Flatscreen erstmal durch nichts zu ersetzen ist. Ne? Also wenn man irgendwie anfängt mit irgendeinem alten Beamer, den man noch vor, weiß ich, 15 Jahren irgendwie mal gekauft hat, der mit so einem VGA-Kabel noch mit einem Adapter irgendwo reingestöpselt wird, anfängt da zu schauen, das wird schon schwierig. Also ich glaube, Bild und Ton muss erstmal richtig, richtig fett sein. Also das ist das Wichtigste. Ne? Und dann sind es am Ende der Tage, sind es Speisen und Getränke. Und auch das sollte authentisch sein. Also ich finde es halt schwierig, ich sage jetzt mal, mir ein Fußballspiel anzugucken und Sushi dabei zu essen. Dann fängt das an, ein bisschen komisch zu werden. Also ich finde so diese klassische Currywurst oder so, also das sollte man dann einfach machen, ja.
Ja, bin total bei dir. Also wenig hinzuzufügen, bin auch derjenige, der sagt, na, wenn jetzt ein Lammfilet gegrillt wird zum Fußball, dann weiß ich nicht, kann so machen, musste nicht. So die ehrliche Bratwurst mit einem Bierchen und einem guten Softdrink aus unserem Hause dann und einen schönen Fernseher, dann Schuster bleib bei deinen Leisten, könnte man sagen.
Ja, genau.
Jetzt mit dem Sushi klingt, glaube ich, so ein bisschen nach Münchner Vorstadt irgendwie.
Aber das natürlich gibt es das auch und hat sicherlich haben da auch welche Spaß dran. Aber persönlich könnte ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Ja. Das könnte mir bei so Takeshis Castle oder bei solchen Sendungen eher vorstellen, dass das dazu passen könnte. Ne?
Letzte Frage. Wer wird deutscher Meister?
Boah. Das ist schon echt schwierig, ne? Also ich glaube Dortmund.
Boah, die Frage, ob Leverkusen die starke Saison wieder reflektieren kann. Ich glaube dennoch, dass Bayern zurückkommt wieder dieses Jahr.
Ja, das wird auf jeden Fall spannender, ne?
Ich würde ja vom Herzen sagen, der VfB Stuttgart, aber wir haben ja großen Ausverkauf Richtung Dortmund. Deshalb realistisch wird es dann wahrscheinlich irgendwie Dortmund, Bayern, Leverkusen.
Und dein Tipp? Ich meine, jetzt hast du uns so gechallenged. Also,
ja. Ich schließe mich einfach deiner Empfehlung an.
Ja, natürlich.
Bist du
eher
der Sushi-Typ beim Fußball oder Herr Bratwurst?
Ich esse gar kein Sushi. Nee, also da muss ich sagen, ich bin der Currywurst-Typ oder Bratwurst im Brötchen ohne irgendwas dazu.
Okay. Aber Senf.
Nee, gar nicht.
Gar nicht? Doch, nee, gar nicht. Ohne Senf geht nicht.
Nee, gar nicht. So eine richtig frische, leckere Bratwurst vom Grill in einem weichen Brötchen finde ich super.
Ich finde vor allen Dingen super, wie du die Frage jetzt so umschiffst, ne? Weil die eigentliche Frage, der Tipp ist, da bleibt es dann auch.
Clever gelöst.
Das war jetzt deine Antwort.
Direkt in den Abschluss und bedanke mich herzlich bei Daniel Strauch von Coca-Cola Europe Pacific Partners und Arndt-Rune Thomas von Aramark. Vielen Dank, dass ihr heute die Gäste wart.
Sehr gerne.
Vielen Dank für die Einladung. Danke.
Das war's für heute aus dem Bistro Bonanza, ein Original Aramark Podcast. Überall da, wo es Podcasts gibt und in Social Media. Wenn es dir bei uns gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.
Yeehaw!